Ja, es ist natürlich ein sehr schönes Lied. Allein deine Gnade genügt. Das ist wunderbar, dass wir uns auf Gottes Gnade stützen dürfen und verlassen dürfen. Ich bin froh, dass ich heute wieder mit euch zusammen sein kann und dass wir wieder in ein Thema hineinschauen können, das sehr gut ist, sehr wichtig ist und uns natürlich auch ermutigen und aufbauen soll. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dass wir letztes Jahr im November schon das Thema hatten, Licht sein, und da war ich auch hier zu diesem Thema, und da hatten wir uns die Person angeschaut, wie Andreas, der Jünger Jesu, Licht war. Und jetzt wollen wir uns natürlich im Zusammenhang der Bergpredigt einmal anschauen, was das bedeutet, dass Jesus sagt, seid Salz, seid Licht der Erde. Wir werden uns aus Matthäus Kapitel 5 die Verse 13 bis 16 anschauen. Und Jonas hat das schon sehr, sehr gut eingeleitet, dass dort die Werke erwähnt werden. Und Jakobus sagt, wenn du einen Glauben hast und dich Christ nennst, und es passiert aber nichts, man sieht es nicht, dann ist dieser Glaube fraglich, oder? Und wir wollen uns das einmal detaillierter anschauen, was das bedeutet und natürlich auch im Kontext von Matthäus und der Bergpredigt. Wir wollen es aber zuerst einmal anschauen, als Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Erde, hat das nicht einfach so spontan herausgesagt, beziehungsweise Matthäus, lesen wir, dass vorher noch etwas passiert ist und dass wir uns diese Aussage, ihr seid das Salz, das Licht der Erde, in einem gewissen Kontext, in einem gewissen Zusammenhang anschauen. Was ist vorher passiert? Was lesen wir bei Matthäus? Wenn wir uns einmal Kapitel 4 anschauen, dann sehen wir dort, dass der Beginn von Jesu Wirken dort einmal aufgezeigt wird. Jesus startet mit seinem Wirken und wir schauen auf der nächsten Folie. Dort finden wir zum Beispiel den folgenden Text. Es heißt dort, oder vielleicht liest von euch jemand einmal vor. Ihr habt auch sehr schöne Stimmen, seid warm gesungen. Wer liest einmal vor? Pascal, danke dir. Dankeschön. Hier sehen wir im Voraus schon, dass ein Volk bezeichnet wird. Und wie wird dieses Volk charakterisiert? Es sitzt in der Finsternis, es sitzt im Dunkeln, es sitzt im Schatten. Und was passiert dann? Ein großes Licht kommt zu diesem Volk. Wer ist dieses Licht? Das Volk, das im Finsternis ist, hat ein großes Licht gesehen. Das heißt, sie haben gesehen, was dort passiert ist, weil Jesus in Galiläa schon angefangen hat zu wirken. Und sie haben gesehen, dass dort etwas passiert und sie sehen das Licht. Und dann heißt es hier, seit der Zeit. Es ist ein Zeitpunkt, es passiert etwas. Und es startet etwas und dann heißt es hier, dass Jesus anfing zu predigen und zwar etwas ganz Bestimmtes, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das heißt, Matthäus will uns aufmerksam darauf machen, es passiert hier etwas, es bricht etwas Neues an und zwar das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Ist ganz wichtig, dass wir das in diesem Zusammenhang auch sehen. Und in dieses Reich Gottes wird man nicht auserwählt, sondern es heißt hier, tut Buße. Jeder, der Buße tut, kommt in dieses Reich Gottes und kann dazugehören. Dann als nächstes, unmittelbarer Kontext, sehen wir, dass Jesus sich Jünger beruft. Das lesen wir auch kurz vorher, vor unserem Predigtext heute. Das heißt dort, er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, zu einem Reich gehört es auch, dass, was hat ein Reich, wie funktioniert ein Reich, wie ist es aufgebaut, strukturell? Zu einem Reich gehören Diener, oder? Jemand, der dabei ist, der hilft, das Reich aufzubauen und so weiter. Und Jesus hat sich jetzt Menschen organisiert, die ihm helfen sollen bei diesem Reich, dass dieses Reich eben ausgebreitet wird, dass es bekannt wird. Das sind die ersten Jünger, die dann dazukommen. Und hier wird auch ganz genau gesagt, die sollen Menschenfischer sein. Also die sollen die Leute ansprechen, die sollen das publik machen, die sollen darüber reden, die sollen das bekannt machen. Und dann lesen wir auf der nächsten Folie, was dann passiert. Das Ergebnis des Ganzen heißt, und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Also, wir sehen hier, dass Jesus jetzt die Aufmerksamkeit hat, dass er etwas getan hat, und Leute folgen ihm nach. Das ist ja auch wichtig, die Leute sollen hören, Jesus hat ja eine Botschaft. Und jetzt kommt es zur Bergpredigt. Die Leute haben gesehen, Jesus tut Wunder, Jesus tut was Außergewöhnliches. Sie merken, er ist irgendwie anders als unsere Gesetzeslehrer. Sie fangen ihn an zu folgen, und jetzt spricht Jesus die Bergpredigt. Die Leute kommen zu ihm auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Platz, und es heißt dort, das Volk setzte sich zu ihm. Die Jünger kamen dazu, und Jesus fängt an zu lehren. Und dann eben kommt die Bergpredigt, das sehen wir auf der nächsten Folie. Ihr wisst, was vorher Jesus vorher noch gesagt hat, selig sind und so weiter. Ich glaube, das habt ihr die letzten Tage, die letzten Male schon angeschaut, die Seligpreisungen. Genau. Und dann nach den Seligpreisungen kommt unser Text. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir müssen verstehen, dass dieser Abschnitt zusammenhängt mit dem, was davor geschrieben wird, mit den Seligpreisungen. Das baut auf den Seligpreisungen auf. Die ersten 12 Verse, die Seligpreisungen, charakterisieren den Menschen, der zum Reich Gottes gehört. Uns fällt gleich auf, dass die Werte, die in den Seligpreisungen genannt werden, andere Werte sind, als wir sie bei uns in der Welt haben, oder? Seid friedfertig, seid sanftmütig und so weiter. Wir sehen plötzlich, dass dort Dinge vermittelt werden, die bei uns in der Welt eigentlich nicht so gang und gäbe sind, und eigentlich handeln viele Menschen bei uns in der Welt anders. Aber die Seligpreisungen sind eben die Grundlage zu dem, was jetzt hier kommt. Und interessant ist auch, dass Jesus, als das Volk um ihn sitzt, als die Jünger dabei sind, was macht normalerweise ein Mensch, der ein irdisches Reich aufbauen will und jetzt Leute ihm nachfolgen und ihm zuhören, was machen oft solche Menschen, die dann einen Plan haben, Leute um sich scharen wollen, was machen die dann ganz oft? Sie schärfen den Menschen ein, kämpft für mein Reich, oder? Kommt, wir tun uns zusammen, wir stürmen jetzt die Welt und wir machen etwas, Revolution, was fangen wir, wie geht's weiter? Und Jesus sagt einfach, selig ist, wer friedfertig ist. Er sagt nicht, ihr sollt friedfertig sein, kämpft darum, sondern er sagt einfach, selig ist, wer es tut. Es ist eine gewisse Freiwilligkeit. Willst du glücklich sein, willst du selig sein, dann ist es eine Entscheidung von dir. Wenn nicht, dann lass es bleiben, aber dann leb mit der Konsequenz. Selig ist, wer es einfach tut. Also kein unter Druck setzen, kein Zwang, sondern Jesus sagt einfach, es ist so. Wer dazugehören möchte, der erfüllt einfach diese Eigenschaften. Also das heißt, wenn wir Licht und Salz sein wollen, dann müssen wir die ersten 12 Verse aus Matthäus Kapitel 5 sehr gut kennen. Was heißt Licht und Salz sein? So aus uns heraus, manchmal wissen wir es gar nicht. Deswegen die ersten 12 Verse sind sehr, sehr, sehr wichtig, damit wir überhaupt Licht und Salz sein können. Prägt euch die gut ein, lernt die gut, macht euch klar, was da drin steht. Warum gibt es dieses Thema überhaupt, dass Jesus sagt, ihr seid Salz der Erde und ihr seid Licht der Erde? Denk mal einfach ganz, ganz, ganz grundsätzlich an den Anfang zurück. Warum sollen wir Licht und warum sollen wir Salz sein? Warum überhaupt? Warum braucht es Licht? Weil es die Dunkelheit gibt, genau, damit die Dunkelheit erhellt wird. Warum braucht es Salz? Weil es sonst keinen Geschmack gibt oder einen schlechten Geschmack. Und das ist auch unser Ausgangspunkt. Auf der nächsten Folie sehen wir das einmal. Unser Ausgangspunkt ist, die Welt ist dunkel und geschmacklos. Das ist unser Ausgangspunkt. Deswegen gibt es überhaupt diese Thematik. Wir müssen Licht und Salz sein, weil es den Sündenfall gegeben hat. Weil wir in einer gefallenen und sündigen Welt leben. Würden wir nicht in einer gefallenen und sündigen Welt leben, dann wäre dieses Thema absolut überflüssig. Ist klar, oder? Wir müssen uns einfach bewusst machen, wir leben in einer sündigen und gefallenen Welt. Das heißt hier, und der Herr roch den lieblichen Geruch und er sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend von klein auf. Kann sich jemand freisprechen, dass er nicht böse, nicht sündig ist? Das 20. Jahrhundert, also unser Jahrhundert, bestätigt eigentlich sehr, 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 sehr stark, dass wir in einer gefallenen Welt leben, weil in unserem Jahrhundert mehr Menschen gestorben sind als sonst die Jahrhunderte zuvor, obwohl es Aufklärung gegeben hat, obwohl es viele kluge Philosophen gab, mehr als sonst früher, viel Literatur geschrieben wurde. Wir haben heute mehr und schnelleren Zugang zu Aufklärung, zu Informationen, wo wir uns informieren können. Und gleichzeitig merken wir, dass uns das nicht viel bringt oder gebracht hat und dass der Mensch immer klüger und fähiger wird, immer dunklere und widerwärtigste Dinge zu tun. Das ist so, weil wir in einer sündigen und gefallenen Welt leben. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Male mittwochs dabei wart, Bibelstunde, da haben wir über die Sünde gesprochen und da haben wir festgehalten, dass wir in einer sündigen Welt leben. Wir müssen nicht viel beweisen, dass wir in einer sündigen Welt leben. Ihr müsst einfach nur euer Portemonnaie irgendwo draußen hinlegen und kurz weggehen. Und wenn das nicht weg ist, dann ist es ein Wunder, oder? Ansonsten ist es weg und man muss sich nicht wundern, wenn jemand das Portemonnaie einfach hat mitgehen lassen. Wir reden uns das auch nicht ein, dass wir in einer sündigen Welt leben. Wir reden das auch nicht schlecht, sondern was wir machen, wir stellen einfach nur fest, ja, die Welt ist sündig. Wir bringen uns gegenseitig um, wir machen schlechte Dinge. Wir leben in einer gefallenen Welt. Deswegen braucht es Licht, deswegen braucht es Salz. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Ausgangspunkt einmal verstanden haben, weshalb wir sozusagen gebraucht werden als Kinder Gottes, als Christen auf dieser Erde, in dieser Welt. Wenn jemand sagt, es gab immer wieder mal Leute, die gesagt haben, na, der Mensch ist doch gut, man muss doch nur viel lernen, viel studieren, viel aufklären und dann packt das der Mensch irgendwann mal. Und solche Leute haben oft so ein bisschen, würde ich sagen, so ein bisschen Realitätsverlust, oder? Jeder Mensch ist zu Dingen fähig, wo man dachte, das würde ich niemals tun, das könnte ich niemals tun. Und es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wo wir uns über uns selber erschrecken, zu was wir eigentlich in der Lage sind und fähig sind, Dinge zu tun. Abgesehen von Menschen, die den Glauben gar nicht kennen. Also wir leben in einer gefallenen Welt und sind von Grund auf verdorben. Gott mutet uns ganz schön was zu, oder? Dass wir in so einer sündigen Welt leben müssen. Dass wir in so einer gefallenen Welt leben müssen. Wo Menschen sich gegenseitig für $10 umbringen können. wo Leute einfach in die Schule reinlaufen können mit einer Waffe und um sich schießen können. Wo es Krankheiten, wo es Pest gibt, wo es Naturkatastrophen gibt. Da sagt Gott, da sollt ihr leben. Ich finde, Gott mutet uns ganz schön was zu, oder? Und da müssen wir jetzt irgendwie klarkommen mit all diesen Dingen in dieser Welt und damit leben. Und manchmal ist es eben auch gar nicht so einfach. Es gibt keine Garantie, dass wir morgen noch leben. Es gibt keine Garantie, dass wir morgen nicht schwer erkranken. Es gibt keine Garantie, dass irgendwer irgendwann mal hier reinläuft und um sich schießt und wir dann am Leben bleiben. Gibt es nicht. Es kann alles passieren, alles ist möglich. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer dunklen, geschmacklosen Welt. Das ist der Ausgangspunkt. Wir müssen irgendwie damit klarkommen. Und das ist schon als Gläubiger nicht immer einfach, oder? Als Christ nicht immer einfach in dieser Welt zu leben. Aber wenn man dann Gott gar nicht kennt, dann muss man sich seine eigenen Wege suchen und finden, wie komme ich damit klar? Wie komme ich damit fertig mit all diesen Dingen, die auf uns so zuströmen und passieren können? Jesus sagt, dass wir zwar in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Wir Christen, wir haben einen ganz schön komischen Status in dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid meine Kinder, aber ihr müsst noch eine Zeit lang auf der Erde leben. Ihr müsst dort bleiben und ihr müsst mit dem allen klarkommen, was auf der Erde so passiert. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber wir sind noch nicht vollendet. Und jetzt zeigt Jesus mit seiner Bergpredigt ein neues Reiches angebrochen. Etwas Neues ist passiert. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. In Jesus Christus ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Und das ist offen sichtbar, gleichzeitig aber auch verborgen. Jesus hat Wunder getan und gleichzeitig haben die Menschen nicht geglaubt. Jesus hat große Dinge getan und gleichzeitig wollten sie das nicht wahrhaben. Auch heute in unserer Zeit, wir haben die Bibel, wir haben Gebetserhörungen, wir haben wunderbare Dinge, die wir erleben und gleichzeitig versuchen Menschen das irgendwie das anders zu erklären und das auch nicht wahrhaben wollen. Es werden hier zwei Gegenpole genannt. Ihr seid das Salz der Erde. Also dieses Ihr sind die Christen, die zum Reich Gottes gehören. Und auf der anderen Seite ist die Erde, sind die Menschen, die auf dieser Erde leben. Und wir sind sozusagen wie Salz zur Erde dazugegeben. Also das Ihr ist hier auch sehr stark betont, so wie es hier auch heißt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt wollen wir uns einmal kurz anschauen, was das bedeutet. Der Christ in der Welt. Was bedeutet das? Denn nichts anderes sagt dieser Vers aus, als dass wir, die zum Reich Gottes gehören, die Christen sind, trotzdem noch in dieser Welt leben müssen. Cool wäre es, wenn wir gleich nach unserer Bekehrung in den Himmel kommen würden, oder? So, man ist auf den Knien, man bekehrt sich oder ich weiß es nicht und zack ist man im Himmel. Das wäre doch genial. Passiert leider nicht. Leider müssen wir noch hier leben und Salz und Licht auf dieser Erde sein. Jetzt passiert etwas bei der Bekehrung. Wir werden völlig verändert. Wir verstehen, es gibt noch eine andere Welt und es gibt ein anderes Reich und es gibt eine andere Denkweise, ein anderes Denkprinzip. Und wir haben das erkannt bei der Bekehrung und merken gleichzeitig, wie können wir diese neue Identität leben in dieser Welt? Wie können wir das integrieren, hineinbringen in unsere Welt? Anstatt Salz und Licht könnte man vielleicht auch sagen, wir sind Botschafter, wir sind Boten, wir sind Vertreter des Reiches Gottes oder wir sind Sprecher des Reiches Gottes. Das sind alles Synonyme, die man vielleicht als Salz und Licht gebrauchen könnte. Wir vertreten das Reich Gottes auf dieser Erde. Dieses Bild von Salz und Licht, das ist ein einfaches, klares Bild, oder? Das ist nicht schwer zu verstehen. Damals haben das die Leute sehr, sehr gut verstanden und heute versteht man das eigentlich auch relativ klar und einfach. Und der Grundgedanke ist hier auch, wofür ist das Salz bestimmt? Hat mir eben schon gesagt, um in die Suppe hineinzutun, für den Geschmack. Wofür ist das Licht bestimmt? Für die Dunkelheit. Man muss das Licht in die Dunkelheit hineintragen, nur dann hat das Licht erst seine Bestimmung. Solange das Salz in der Salzdose bleibt, ist es super und schön, hat aber noch nicht seine Wirkung. Salz in der Salzdose hat keine Wirkung. Es bleibt da, ist verwahrt, bringt aber nichts. Das Salz entfaltet erst seine Wirkung, wenn es zur Suppe hineingetan wird. Und genau das ist der Punkt. Wir entfalten unsere Wirkung, wenn wir in die Welt hineingegeben werden. Dann entfalten wir die Wirkung, die wir entfalten müssen. Das Licht zünden wir auch zum Beispiel nicht am Tage an, oder? Das Licht hat dann erst seine Wirkung, wenn es dunkel ist, dann zünden wir das Licht an. Genau das ist der Punkt. Die Welt ist dunkel, geschmacklos und jetzt sind wir Christen dran. Jetzt dürfen wir leuchten. Jetzt sind wir Licht und Salz der Erde. Wir sind Licht und Salz in dieser dunklen, gefallenen Welt. Und wir müssen uns auch nicht wundern oder Angst haben, wenn wir dieses völlig andere Denken, das Denken des Reiches Gottes, plötzlich kollidiert mit dem Denken dieser Welt. Das habt ihr sicher alle schon mal erlebt, oder? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr als Kinder Gottes, als Christen handeln wolltet und merkt, irgendwie passt das nicht in diese Welt hinein. Die Welt handelt eigentlich ganz anders. Und ich möchte ein Christ, ein Kind Gottes sein und handeln, wie Gott es möchte. Die Welt versteht das nicht. Die sieht das irgendwie völlig anders und sie missverstehen mich auch und vielleicht wollen sie mich auch gar nicht verstehen. Aber wir müssen da sein. Das ist unsere Bestimmung in dieser dunklen, in dieser geschmacklosen Welt. Es ist eine große Herausforderung. Es ist nicht leicht. Es ist nicht einfach. Die Bibel beschreibt ja auch den Glauben als einen Kampf. Wenn wir zum Beispiel an Christen in Nordkorea denken oder in islamischen Ländern, dann sehen wir, dass dort Ungerechtigkeit passiert und als Christ siehst du das, musst irgendwie damit leben und merkst, es ist schwierig. Was mache ich jetzt damit? Auch bei uns, in unserem Westen passiert das manchmal, dass wir plötzlich als Christen völlig allein dastehen und Prinzipien leben wollen, Prinzipien des Reiches Gottes, und die kollidieren mit den Prinzipien dieser Welt. Ich habe vor kurzem mit Eduard Penner gesprochen. Eduard Penner kennt ihr alle, arbeitet bei Harting, und er sagt, wir haben gerade so eine Phase, da kommen die zu uns, zu Harting, und da wird alles auf den Kopf gestellt. Da wird kontrolliert, da wird geguckt, die Zahlen werden angeguckt. Und er sagt, ich merke, die Leute fangen an, die Zahlen, die sie dann abgeben müssen, zu beschönigen. Also schöner darzustellen, als es eigentlich ist. Die haben sonst immer sehr, sehr ruhig gearbeitet und so weiter und nicht viel gemacht. Und jetzt plötzlich, wo dieses Audit kommt, jetzt plötzlich dann merken sie, da wollen sie ein bisschen schummeln. Und der sagt, ich möchte das nicht. Und ich fange an, ihnen das zu sagen. Leute, da hättet ihr früher dran denken müssen. Und das war genauso diese Situation, wo er merkt, meine Prinzipien sind Wahrheit und Ehrlichkeit. Und meine Arbeitskollegen, die fangen an, da rumzuschummeln und verstehen nicht, du kannst doch da ein bisschen was drehen an den Zahlen, ein bisschen spielen. Und so finden wir uns manchmal in dieser Welt wieder. Und das ist eine Herausforderung, als Christen dieser Welt zu leben und auch da manchmal dem die Stirn zu bieten. Interessant ist auch, wenn man das Salz in die Suppe reinmacht, was passiert ganz genau? Danke, das löst sich auf. Und was passiert dann, wenn es sich aufgelöst hat? Die Suppe wird salziger. Nicht das Salz wird suppiger. Und das müssen wir verstehen. Die Suppe wird salziger, das heißt, du schmeckst es dann richtig. Das ist, entfaltet dann den guten Geschmack. Das Salz verändert die Suppe und nicht umgekehrt. Das Licht erhält die Dunkelheit, nicht umgekehrt. Wir können nicht an einem hellen Tag mit einer Taschenlampe gehen und Dunkelheit verbreiten, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, das Salz entfaltet die Wirkung, wenn es in die Suppe hineinkommt und dann wird die Suppe salziger. Und genau das ist der Punkt, dass wir auch als Salz sein sollen. Aber was kann bei uns Menschen passieren? Die Bibel sagt, wir sind Salz. Die Bibel sagt, wir werden wie Salz sozusagen in die Suppe, in die Welt hineingetan. Aber was lesen wir in der Bibel manchmal auch? Dass wir gewarnt werden vor was? Vor der Welt. Denn was kann die Welt tun mit uns? Die Welt will uns vereinnahmen. Die Welt will uns verändern. Die Welt will, dass wir aufhören, salzig zu sein. Die Welt will in unser Herz hineindringen. Ihr erinnert euch an die letzten Bibelfreizeit, 1. Johannesbrief. Wovor warnt Johannes da ganz deutlich? Vor der Welt. Er sagt, habt nicht lieb die Welt, passt auf, verliert nicht eure Wirkung, passt auf, ihr seid in diese Welt hineingegeben, aber nehmt nicht den Geschmack dieser Welt an, sondern ihr sollt den Geschmack Christi weitergeben an die Welt. Bei einem Salz ist es unmöglich, dass das Salz suppiger wird, aber bei uns Christen kann es manchmal passieren, dass wir irgendwann mal vielleicht unsere Kraft verlieren und Kompromisse mit der Welt schließen und in der Welt aufgehen und unsere Kraft verlieren. Das kann eben bei uns Menschen passieren. Und wir müssen in dieser Welt leben. Wir müssen die Ängste, die Nöte dieser Welt, der Menschen ernst nehmen. Wir müssen uns damit beschäftigen, was treiben Menschen um, die an Gott nicht glauben. Wir müssen auf ihre Gedanken eingehen, aber wir sollten uns nicht vereinnahmen lassen von der Welt und ja, weltlich werden. Wir sollten den Geschmack Gottes in die Welt hineintransportieren. Wir sollten das Licht Gottes in diese Welt hineintransportieren. Also der Charakter eines Christen sollte ganz, ganz stark geformt sein von den ersten 12 Versen, die ihr schon in die letzten Male betrachtet habt. Unsere Aufgabe ist ein Kontrastprogramm. Ein Christ bietet ein Kontrastprogramm zur Welt. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, habt ihr sicherlich euren Eltern alles schon mal gesagt, alle machen das. Ihr kommt nach Hause, wollt irgendwas von euren Eltern, alle machen das. Wir Christen sagen nicht, ja, alle machen das. Die sündigen auch alle. Sondern wir sagen, nein, wir sind ein Kontrastprogramm. Wir machen es völlig anders, wie das in der Welt ist. Und wenn alle anderen das so machen, dann heißt das noch nicht, dass es richtig ist. Wenn wir in einer Runde sind und dort werden schmutzige Witze erzählt, was machen wir als Christen? Bleiben wir drinnen? Lachen wir mit? Erzählen wir mit? Sind wir es, die es erzählen? Oder sagen wir, weißt du was, dieser Witz, der war jetzt wirklich nicht okay. Kontrast. Oder wenn jemand schlecht geredet wird in einer Runde, reden wir dann mit? Oder sagen wir, weißt du was, das war jetzt nicht okay? Oder wir verlassen die Runde. Dass wir einen Kontrast bieten, dass wir sagen, so geht das nicht. Dass wir auch manchmal vielleicht die Stirn bieten und sagen, das war jetzt nicht okay, was du gemacht hast. Wir sollten dafür bekannt sein, dass wir ehrlich, dass wir authentisch, dass wir gerecht und liebevoll sind. Also genau so, wie es in der Welt oft nicht ist. Manchmal werden uns die Menschen auch dafür loben. Und manchmal werden sie uns das auch zugute halten. Wenn sie merken, der ist eine ehrliche Haut, der hat Prinzipien, der hält sich an etwas fest und für ihn ist es unerheblich, ob er jetzt Schaden dadurch erleidet oder nicht, aber der hat ein Prinzip, der ist zum Beispiel immer ehrlich oder der ist immer gerecht oder der ist immer liebevoll. Natürlich können wir das nicht immer sein, aber unser Bestreben sollte es sein, eben ein Kind Gottes zu sein, ein Licht zu sein, ein Salz zu sein. Aber unsere Einstellungen, Unsere Einstellung, dass wir so sein wollen als Christen, kann auch für viele eine Provokation sein. Kann auch manche Menschen vor einem Kopf stoßen, dass sie sagen, wie bist du denn drauf? Was machst du denn jetzt? Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr wolltet ehrlich handeln? Irgendwo? Jemand schon mal erlebt? Einige nicken. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche, dass wir sagen, nein, ich habe Prinzipien und ich möchte das jetzt nicht so tun. Und die Menschen verstehen das nicht. Und sollte es uns wundern, wenn wir es gut und ehrlich meinen, die Menschen uns aber nicht verstehen, sollte uns das verwundern, dass sie das als Provokation auffassen? Dass sie uns vielleicht manchmal sogar Böses dafür wollen? Sollte uns das verwundern? Was meint ihr? Ihr meint es auch gut. Jesus sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Jesus hat es auch gut gemeint, so gut wie keiner es von uns meinen kann. Deswegen sollte es uns nicht verwundern, dass Menschen gar nicht verstehen, was wir da tun, wie wir als Christen handeln und manchmal vielleicht sogar den Kopf schütteln oder uns sogar Böses wollen. Wir sollen anders sein. Wir sollen nicht sein wie die Welt. Aber dieses Anderssein muss richtig motiviert sein. Denn es gibt heute viele Leute, die einfach anders sein wollen. Divers, oder? Ich will anders sein. Ich will nicht wie die Masse sein, ich will einfach anders sein. Wie ist dieses Anderssein oft motiviert bei Leuten? Das ist oft Egoismus. Ich will mich abheben von der Menge. Aber dieses Anderssein bei uns sollte nicht darin motiviert sein, anders zu sein wie die anderen, sondern wer sollte uns motivieren? Dankeschön. Die Motivation sollte Jesus sein. Die Motivation sollte sein, weil wir errettet sind. Jonas hat es gesagt, eine Einleitung. Weil wir Werke tun wollen aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Liebe zu Jesus. Nicht um errettet zu werden. Und wir wollen auch nicht die Aufmerksamkeit auf uns lenken, aber dazu kommen wir gleich im letzten Vers. Es heißt hier, ihr seid. Es heißt hier nicht, ihr müsst. Strengt euch an. Macht das. Jesus sagt nicht, ich suche mir die Besten des Landes aus. Und die dürfen meine Vertreter sein. Die dürfen Salz und Licht der Erde sein. Nein, er sagt, ihr dürft alle. Ihr seid das Salz der Erde. Und es ist ein Privileg für uns. Wenn wir Jesus aufgenommen haben und erfüllt sind von ihm, dann sind wir Salz. Und ich hatte letztes Mal schon ein Zitat gebracht von einem Pfarrer, der gesagt hat, eine leuchtende Kirche, also die Licht sein will, ist eine Kirche, die aus Menschen besteht, die grenzenlos fasziniert sind von Jesus. Unser Augenmerk ist nicht, ich tue jetzt Werke, hoffentlich sehen das die Menschen, sondern unser Fokus sollte sein, Jesus, ich will dich verherrlichen. Mein Fokus ist auf dich ausgerichtet und wir werden automatisch, ob uns das klar ist oder nicht, Salz sein. Und das ist das, was Jesus hier sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Er sagt, es gibt keinen Ersatz. Wenn das Salz nicht da ist, dann gibt es keinen Ersatz. Dann kann ich nicht was anderes nehmen. Und er sagt, das Salz salzt einfach. Und es gibt bis heute keine Vorstellung darüber, wie Salz seine Kraft verlieren kann. Also bis heute, habe ich heute noch nachgeschlagen, rätseln die Leute, wie kann Salz seine Kraft verlieren? Salz salzt. Das kann seine Kraft nicht verlieren. Dann ist es nicht mehr Salz. Also Salz salzt einfach immer. Und genauso ist ein Kind Gottes, das salzt einfach. Aber der Fokus ist Jesus und der Fokus ist nicht, ich will diese guten Werke tun und hoffentlich sehen mich die Menschen. Also lasst uns fasziniert sein von Jesus, lasst uns auf Jesus ausgerichtet sein und wir werden automatisch Salz sein. Und uns wird das vielleicht gar nicht bewusst sein, wir werden das vielleicht gar nicht wahrnehmen. Also, wofür ist Salz noch bekannt? Was können wir aus diesem Beispiel noch nehmen? Was macht man mit Salz? Salz ist ein wertvolles Mineral. Früher hat man sogar mit Salz gezahlt, weil es so wertvoll war. Man hat es auch manchmal weißes Gold genannt. Und Salz hat seine Wirkung, das haben wir schon gesagt, wenn es in der Suppe aufgelöst ist. Und das eben, sagt der Dieter, geschieht unauffällig. Man sieht es gar nicht. Man sieht gar nicht, man kann nicht beobachten, wie Salz in der Suppe sozusagen aufgelöst ist. Aber man kann es nur schmecken. Plötzlich merkt man das, ja, da ist Salz. Wofür ist Salz jetzt also gut? Hat man eben schon festgehalten. Geschmack, Dankeschön. Man kann das Salz auch nicht aus der Suppe wieder herausfischen, wenn es einmal aufgelöst ist. Dann hat es seine Wirkung entfaltet und es ist in der Suppe und macht die Suppe bekömmlich. Die Welt ist ein geschmackloser Ort. Also mit geschmacklos meine ich nicht, dass da jemand einfach keinen Geschmack hatte oder so, sondern die Welt ist geschmacklos und um Geschmack zu bekommen, was machen Leute so, um Geschmack für das Leben zu bekommen? Was machen Leute so? Wie suchen Menschen Geschmack für ihr Leben? Dass ihr Leben irgendwie Pep hat. Alkohol, Drogen, was? Bitte? Reichtum, Hobbys, ganz genau. Da ist im Menschen etwas drin, dass er merkt, irgendwie fehlt da was. Es fehlt irgendwie. Und wenn wir, ich weiß, habt ihr schon mal eine Suppe gegessen, die komplett nicht gesalzen war? Hat das jemand schon mal gegessen? Timon? Hast du es runterbekommen? Gewürgt oder gewürgt oder ging? Manche Speisen haben ja von sich aus so ein bisschen mehr Salz, aber eine Suppe, die komplett nicht gesalzen ist, die schmeckt einfach nicht. Man mag es gar nicht erst essen. Und wir Menschen, wir merken irgendwie in unserem Leben fehlt oft irgendetwas. Es hat irgendwie keinen Geschmack und wir nennen das manchmal auch anders. Das ist die Sinnfrage, dass Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen. Oder es kann doch nicht sein, dass wir einfach arbeiten, essen, schlafen und das war's. Am Ende sterben wir. Es muss doch irgendwie einen Sinn im Leben geben. Und die Menschen suchen diesen Sinn und wir haben eben schon gehört, ob das ein ob das Drogen ist, ob das ein hedonistischer Lebensstil ist, also auskosten bis aufs Letzte, alles was Spaß macht. Aber wir Menschen sind eben so geschaffen, dass wir nach dem Sinn, nach dem Geschmack des Lebens fragen. Was gibt unserem Leben Geschmack? Aber es ist nicht nur so, dass das Leben uns nicht schmeckt oder dass die Welt uns nicht schmeckt. Auch Gott sieht die Welt an und er merkt, dort fehlt irgendwie der Geschmack. Irgendwas fehlt in dieser Welt. Und Gott hat sich entschieden, eben durch Jesus Christus Menschen in diese Welt zu senden, die wie Salz in dieser Welt ausgestreut werden und die dann vieles auch erträglicher machen. Wofür ist Salz noch bekannt? Wofür ist Salz noch bekannt? Was macht man mit Salz? Wunde streuen. Also, tatsächlich hat Salz auch eine medizinische Wirkung. Salz brauchen wir, braucht unser Körper für den Wasserhaushalt. Salz brauchen wir für unseren Knochenstoffwechsel, für Muskel, für Nervenfunktionen. Und natürlich muss man sagen, Salz in dosierter Form. Zu viel Salz ist natürlich nicht gesund, aber wir brauchen Salz auch für den Körper. Und mehr Salz wirkt antiseptisch und tötet Bakterien. Also Salz ist wirklich auch medizinisch sehr gut, sehr nützlich. Der menschliche Körper, er braucht einfach Salz. Aber wofür ist Salz noch gut? Salz streuen bei Schnee. Ja, welche Wirkung hat dann Salz? Ja, es entzieht einfach das ganze Wasser, genau. Da muss man natürlich sagen, Salz in zu großen Mengen ist natürlich manchmal auch schädlich. Also das Salz, wenn das an die Pflanzen kommt, entzieht das auch Pflanzenwasser, ist dann manchmal gar nicht so gut, wenn zu viel Salz auf der Straße liegt. Aber was macht man noch mit Salz? Elektrolyte, ja. Medizinisch ist wichtig, hat mir eben festgehalten, aber noch etwas. Dankeschön. Konservieren. Es gab Zeiten, da gab es keine Kühlschränke. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber früher gab es Menschen, die hatten keine Kühlschränke. Was macht man dann mit dem Essen? Pökeln. Die sind auf Schiffreisen gefahren, Kolumbus und Co. Die waren monatelang auf dem Schiff und die haben Fleisch mitgenommen. Und das Fleisch konnten sie essen, auch nach Monaten. Warum? Weil sie es einfach dick in Salz eingelegt haben. Salz konserviert einfach sehr, sehr gut. Salz tötet Keime und hält den Fäulnisprozess auf. Und deswegen ist Salz auch sehr, sehr gut. Und dadurch kann man auch Lebensmittel länger haltbar machen. Man kann es vielleicht so sagen, die Welt ist wie ein Stück Fleisch. Dem Fäulnisprozess ausgesetzt. Aber da kommen eben die Christen wieder ins Spiel, die Salz sein müssen und die diesen Fäulnisprozess entgegenwirken, aufhalten. Dem Zerfall entgegenwirken. Und das nicht, weil wir so toll sind. Wir machen das nicht, weil wir sagen, wir sind die Heroes, sondern weil wir Jesus Christus kennen, weil er unser Herr und Heiland ist. Wir leiden als Christ nicht an Selbstüberschätzung. Wir müssen auch nicht losgehen und jede Ungerechtigkeit anprangern und gucken, wer wo sich irgendwie falsch aufhält und uns darauf konzentrieren. Wir müssen auch nicht uns in alle politischen Debatten einmischen und sagen, oh, das ist ungerecht oder irgendwelche großen Statements von uns geben, sondern ich glaube, dass das Salz hier auch wirklich dieses gute Bild ist, das passiert irgendwie unmerklich. Man isst einfach Salz, ohne dass man irgendwie groß auffällt in dieser Welt. Man isst unterschwellig, isst man Salz. In der Nachbarschaft, in der Schule, dort, wo du gerade bist, mit dem Denken, das Gott dir gerade gegeben hat, durch die Bekehrung, bist du Salz an deinem Platz. Wir können nicht wie Johannes der Täufer losziehen. Und was hat Johannes der Täufer gemacht? Das hat ihn dann auch buchstäblich seinen Kopf gekostet. Der hat gesagt zum Chef des Landes, du, was du da machst, ist falsch. Also wir gehen nicht zu Olaf Scholz und sagen, du, was machst du da eigentlich? Manchmal ist das vielleicht angebracht oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir sind aufgerufen, da wo wir sind, im Kleinen, im Großen, Licht und Salz zu sein. Wir prangern ja auch nicht immer nur an. Wir Christen sollten nicht dafür bekannt sein, dass wir immer nur alles anprangern, alles ist schlecht, alles ist böse, sondern was machen wir? Wir bieten ein Gegenprogramm an. Wir bieten etwas Positives an. Was bieten wir zum Beispiel an als Christen, als Gemeinde? Was machen wir hier? Wir bieten Jugendstunden an. Wir bieten Kinderstunden an. Wir bieten Espelcamp an. Wir bieten Real Life an und viele Dinge mehr. Wir sagen nicht nur, ist böse, macht das nicht, sondern wir sagen, komm, es gibt was anderes. Lass uns Gemeinschaft haben. Lass uns in den Gottesdienst gehen. Und so sind wir Salz und Licht in dieser Welt, auf dieser Erde. Ich glaube, dass diese Erde, diese Welt nicht so wäre, wie sie im Moment ist, wenn es keine Christen gäbe. Ich glaube, sie wäre ein viel schlimmerer Ort, wenn es die Christen nicht gäbe. Noch einmal, wir leiden nicht an Selbstüberschätzung. Es ist einfach nur festhalten, was Christen alles gewirkt haben und was Gott durch Menschen, er hat Menschen gebraucht, was Gott durch diese Menschen schon alles erreicht hat und bewirkt hat. Wir könnten das von uns aus überhaupt nicht. Wir konservieren die Welt, wir halten die Welt länger genießbar. Das Christentum ist auch immer ein Gegenpol gewesen gegen Ideologien, gegen Menschen, die autoritär aufgetreten sind, weil Christen sich immer gesagt haben, Gott steht an erster Stelle. Deswegen war Christen für in allen Zeiträumen auch immer ein Gegenpol gewesen gegen Könige, gegen Kaiser, gegen Menschen, die irgendwelche komischen Ideologien hatten, weil die Christen gesagt haben, nein, wir kommen aus einer anderen Welt und wir wollen das nicht mitmachen. Salz, es heißt hier, wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ich bin mir nicht sicher, was Jesus hier genau damit meint. Wenn das jetzt an Israel gerichtet ist, wenn Jesus das den Juden sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann kann man es, dann ist es zu nichts nütze. Ob Jesus damit sagen will, ihr als das Volk Gottes, ihr könnt nicht anders als Salz sein. Israel ist ein deutlicher Hinweis auf die Existenz Gottes. Und wenn es an uns neutestamentliche Gemeinde ist, die wir zu Jesus gehören, dann kann das sein, dass Jesus hier sagt, du kannst nicht anders, wenn du Christ bist, bist du Salz automatisch. Du bist dann einfach Salz. Deswegen sollten wir uns einfach auf Jesus konzentrieren und alles andere tut dann Jesus durch uns. Ihr seid das Licht der Welt. Was macht Licht? Wofür ist Licht bekannt? Licht erhält, ganz genau. Und was noch, was fast jede Lichtquelle auch automatisch mitgibt? Wärme. Und das brauchen wir. Wir brauchen für unser Leben, wir brauchen allgemein, brauchen wir Licht und wir brauchen Wärme. Ohne dem würde unsere Welt nicht funktionieren. Und hier heißt es einfach, dass Jesus uns auch einfach eine große Bedeutung mitgibt. Ihr seid das Salz, das Licht der Erde. Ihr sollt das, was ich euch gegeben habe, gesagt habe in der Bergpredigt, sollt ihr weitergeben. Die Seligpreisungen. Also den Charakter, den Jesus uns Menschen geben will, tragt ihn in diese Welt hinein. Und es heißt dann in Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten. Was sind gute Werke? Ja, Jonas hat vorgelesen, Jakobus sagt, wenn einer friert zum Beispiel, dann kannst du nicht gehen und sagen, geh, wärm dich und du tust einfach nichts. Das Offensichtlichste sozusagen, da hilfst du ihm nicht. Es sind nur ein paar Beispiele, die wir hier nennen können. Gute Werke möchte Gott uns jeden Tag in unserem Leben jedes Mal aufs Neue zeigen, wo wir gute Werke tun können, wo Gott uns die Möglichkeiten gibt, dass wir in unserer Nachbarschaft, da wo wir sind, diese Werke auch tun können. Wenn wir nochmal in die Geschichte hineinschauen, dann ist die Geschichte voll von Menschen, die gute Werke getan haben. Ich hatte letztes Mal, wo wir über Andreas gesprochen haben, schon aufgezählt, dass die Christen zum Beispiel die Gladiatorenkämpfe kritisiert haben. Dort werden Menschen in die Arenen hineingebracht und die müssen auf Leben und Tod kämpfen und drumherum sitzen Tausende von Leuten und bejubeln das und sagen, wir wollen noch mehr sehen. Die Christen haben gesagt, das machen wir nicht. Wir wissen, die Christen haben sich gegen Sklaverei entschieden, haben gesagt, das machen wir nicht. Wir halten keine Sklaven. Man könnte viele, viele Rotes Kreuz und Heilsarmee und viele guten Werke aufzählen, die Gott durch Menschen geschaffen hat. Vieles von dem ist leider heute vergessen, weshalb das ursprünglich mal gestartet wurde und wer das ursprünglich mal gestartet hat. Wenig Leute wissen heute, dass das Rote Kreuz ursprünglich von Christen gegründet wurde. Das beste Beispiel, das viel Christliches heute vergessen wird, ist der Regenbogen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Leuten unterhalten habt, die den Regenbogen so toll finden. Ja, wo kommt der Regenbogen eigentlich her? Die Leute wissen das gar nicht mehr. Was wir heute erleben, ist, dass oft anfangs, was christlich gestartet ist, die Welt das dann übernommen hat, weitergeführt hat, Krankenhäuser, Waisenkinder, vieles andere mehr, dann aber irgendwann mal das Christliche ausgeklammert hat. Und das ist im Grunde auch, glaube ich, eine Taktik des Teufels, der eigentlich nichts Eigenes auf die Beine stellen kann, sondern nur kopieren kann, nur schlechte Kopien weitergeben kann. Ähnlich wie bei Mose und Aaron, die sozusagen Wunder wirken konnten Und dann konnten die Zauberer des Pharao auch Dinge tun, aber sie konnten eben nur billige Kopien herstellen und nicht wirklich etwas Originelles machen. Und das ist eben oft der Teufel, der einfach Kopien nimmt. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass wir da, wo wir heute sind, nicht wären, wenn es die Christen nicht gäbe. Wenn es die Werke von Christen nicht gäbe, wir würden nicht hier sein, wir würden nicht in so einem Gebäude sitzen. Wir würden wahrscheinlich auch nicht die Technik haben, wie wir sie haben, nicht die Medizin haben, wie wir sie haben. Vieles würde gar nicht so existieren. Gott gebraucht immer wieder Menschen, die Werke getan haben, gute Werke getan haben. Und diese guten Werke sollen nicht uns in den Mittelpunkt stellen. Nicht wir sind es dann, die sagen, guck mal, habe ich gemacht. Sondern wozu dienen die guten Werke? Und das müssen wir auch verstehen, das ist unsere Bestimmung auf dieser Erde. Wozu dienen die guten Werke? Ich wünschte mir, dass 100 Leute das jetzt gleichzeitig sagen würden. Zur Ehre Gottes natürlich. Dafür sind die guten Werke da, dass sie das sehen und sich Gedanken machen und fragen, wie schafft er das, wie macht er das, warum tut er das? Und merkt, da steckt Gott dahinter. Gott soll deswegen gelobt und gepriesen werden. Dafür sind die guten Werke da. Nicht, dass wir uns die Lorbeeren selber aneignen, sondern Gott soll gepriesen werden. Es ist schon interessant, die Formulierung, dass sie euer Licht sehen, aber dann nicht euch preisen, sondern euren Vater im Himmel preisen. Weil sie wissen, ihr gehört dem Vater im Himmel. Ich möchte euch Mut machen, Salz und Licht auf dieser Erde zu sein. Nicht zu viel zu verlangen von euch selber, sondern fokussiert euch auf Jesus Christus. Fragt, was kann ich tun? Wie kann ich mich einsetzen für dich? Und ich bin überzeugt, Gott wird euch jeden Tag und immer wieder aufs Neue zeigen, wo ihr für ihn Licht und Salz sein könnt. Ihr werdet das vielleicht auch gar nicht merken. Und im Nachhinein vielleicht sagt euch jemand, Mensch, da hast du aber was Gutes gemacht. Und dann kann Gott verherrlicht werden, dann kann Gott gepriesen werden. Und das ist eine große Aufgabe. Wir dürfen Jesus Christus auf dieser Erde repräsentieren. Wir dürfen Boten sein, wir dürfen seine Fürsprecher sein. Und das ist ein großes Privileg, eine große Aufgabe, oder? Und Gott möchte natürlich auch, dass wir sie mit Freuden machen. Und ich kann euch eins sagen, ich bin jetzt 42, und ich habe es noch nie erlebt, dass wenn ich mich für den Dienst Gottes hingegeben habe, eingesetzt habe, dass ich Enttäuschung erlebt habe, sondern im Gegenteil, man wird gesegnet. Man erfüllt Freude, wenn man weiß, man tut das für Jesus Christus. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Lasst euch nicht beirren. Erzählt den Menschen auch, wofür diese guten Werke getan wurden, die einstens mal ins Leben gerufen wurden. Erzählt, wofür ihr die Werke tut, dass euer Vater im Himmel gepriesen wird und verherrlicht wird. Ich möchte abschließen mit zwei Bibelzitaten. Das heißt in Epheser, denn ihr wart früher Finsternis, wir denken, erinnern uns noch dran, Ausgangspunkt war Finsternis, deswegen braucht es Licht und Salz. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das Letzte, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, also echt seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, also mitten in dieser dunklen, geschmacklosen Welt und unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Amen.